Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Heute mit einem wirklich spannenden Thema und absolut facettenreich. Hilfe, meine Eltern lassen keine Hilfe zu. Kommunikation bei Ablehnung. Schön, dass Sie dabei sind und ich sage herzlich willkommen in die grandiose Runde. Das ist Peggy Elfmann, Journalistin, Autorin, Bloggerin und pflegende Angehörige. Hallo Peggy.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Katrin Litti, Pflegeberaterin der KKH, ist auch in unserer Runde. Herzlich willkommen, Katrin.
Hallo.
Und ich darf noch ganz herzlich begrüßen Petra Wieschaller, Angehörigencoach und Buchautorin, außerdem Referentin für Eldercare. Hallo, Petra.
Hallo in die Runde.
So, Hilfe, meine Eltern lassen keine Hilfe zu. Das habe ich eben schon gesagt, ist unser Thema und wir wollen da mal so ein bisschen vorangehen. Das von vorne aufdröseln. Ich glaube, jeder von uns, auch wenn er nicht unbedingt pflegender Angehöriger ist, hat sofort Bilder im Kopf. Manchmal, so habe ich schon in meiner Kindheit gehört, wenn es zum Beispiel um Großeltern ging, hört man das Wort Altersstarrsinn. Ich schicke das mal in die Runde. Wer von euch zuerst antworten möchte, kann gerne. Petra, du lachst schon. Gibt es diesen Altersstarrsinn wirklich?
Also den gibt es in den Köpfen von den Menschen, die sich genervt fühlen oder denken, boah, meine Hilfe wird nicht angenommen. Ja?
Ja.
Also es ist keine Diagnose, ja, definitiv nicht, sondern es ist, wenn sich jemand nicht so verhält, wie man selber es will. Also, ne? Wie so Kinderstarrsinn, ne? Wenn
Ja.
die das nicht wollen. Ja, sag mal, okay, ja, die, meine Eltern, die hören einfach nicht auf mich. Die sind starrsinnig.
Ja, ja, genau.
Also das
also
ist rein, mal so,
ne? Rein faktisch gibt es da keine Diagnose, die ab einem gewissen Alter anfangen kann. Peggy, du lachst und nickst schon ganz zustimmend.
Ja, ich glaube, es hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Aber also ich, und das ist total negativ konnotiert, dieses Wort. Ich kenne es aber irgendwie auch, dass man sofort denkt, boah, der ist aber altersstarrsinnig. Und ich habe das oft gedacht, wenn mein Papa nicht so wollte, wie ich irgendwie vorgeschlagen habe. Und das war irgendwie ein langer Weg, auch zu merken, dass das Gründe hat, ne, und dass es nicht nur negativ ist, sondern dass er ja einen Beweggrund hat, warum er meine Hilfe oder meinen Vorschlag in dem Moment nicht so annehmen kann und möchte. Und dass es auch total gerechtfertigt ist irgendwie.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie dieser Podcast hier heute zu Ende geht, weil ich habe so viele Fragen und ich glaube auch ihr, die ihr uns zuhört, ihr habt dieses Thema im Kopf und ihr habt es erlebt. Deswegen gibt es, sagte ich schon eingangs, ganz, ganz viele Facetten. Lasst uns mal mit der Frage beginnen, warum ist es eigentlich so schwierig, Hilfe anzunehmen? Und jetzt sprechen wir mal direkt über beide Seiten, also über die pflegende Seite und auch über die Seite, die vielleicht zu pflegen ist. Wobei wir ja heute, glaube ich, nicht zwangsläufig immer nur über wirkliche pflegebedürftige Menschen sprechen, ne? Sondern es muss Bedarf keines Pflegegrades.
Ich glaube, das ist vielleicht sogar der Unterschied. Wir reden ganz viel, glaube ich, ums Kümmern heute, oder? Das ist ja auch der Punkt, wo es viel dann auch darum geht, um so ein Miteinander, um vielleicht einen Vorschlag machen, der auch angenommen wird, eine Idee, die irgendwie ankommt. Wenn jemand wirklich jetzt, sag ich mal, ganz stark pflegebedürftig ist, dann stellen sich ja viele Dinge gar nicht in Frage, sondern dann muss halt manches sein. Aber also gerade in dieser Phase davor, wenn wir unterstützen wollen, wenn wir helfen wollen, wenn wir kümmern wollen, das ist einfach nochmal irgendwie oft eine Gratwanderung, weil ich glaube, das ist der Punkt, dass wir Kinder, also es ist jetzt sehr verallgemeinert, ne? Aber Kinder vielleicht manche Dinge einfach anders sehen als die Eltern. Und man macht dann einen Vorschlag in bester Absicht, ohne vielleicht zu hinterfragen, ob die Eltern das genauso sehen oder sich so wünschen.
Und eigentlich das, Petra, genau, geh direkt drauf ein.
Ja, genau. Also danke, Peggy. Das eben Pflege fängt eben nicht erst an mit dem Pflegegrad. Ne? Deswegen mein Buch, dieses Überlebenstipps für Elternkümmerer, ist ja einfach auch dieser, und dieser Begriff Elternkümmerer beschreibt einfach auch diese Phase davor und die Phase des Pflegens. Und die Menschen fallen ganz oft hinten runter. Ne? Also das ist noch ganz unsichtbar. Also sich auch aus der Ferne kümmern zum Beispiel. Aber die Frage ist jetzt mit den Ideen der Eltern, ist, wen stört es denn? Wer hat denn das Problem? Ja? Und wenn jetzt mein Vater nur noch auf dem Sofa sitzt und sagt, er hat keinen Bock mehr rauszugehen und er will nicht mehr, ja, und sagt, Mensch, mein Papa, wenn du jetzt jeden Tag irgendwie dich bewegst und noch im Wald spazieren gehst und noch mal Fitness machst, dann geht's doch besser. Da fängt es dann schon an. Wer möchte das denn? Und es geht immer um die Wahrung der Selbstbestimmung der Eltern, ja, und auch die Würde. Ja, also das ist immer dieser Grat, wo ist die Selbstbestimmung und wo ist der Punkt, wo es wichtig ist, selber auch schützend einzugreifen. So, ja.
Weißt du was, da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Mein Opa war körperlich nicht mehr gut zu Fuß, ging am Stock, ja, weil er für einen Rollator war einfach, wie er meinte, noch so fit. Er war einfach viel zu eitel für einen Rollator. Da lagen Teppiche in seiner Wohnung. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat immer gesagt, Papa, lass uns doch diese Teppiche einfach mal hochnehmen. Du stürzt. Nein. Er fand es schön, er fand es großartig und er hat immer gedacht, er schafft das noch. Was für ein schwieriger Fall, oder? Und eigentlich kannst du keine Nacht mehr ruhig schlafen, weil du denkst, am nächsten Tag, wenn du zu Papa fährst, dann liegt er da.
Ja, aber andererseits, also ich dachte auch mal Teppich, alles raus, alles weg, als die Mama irgendwie dann schlechter gelaufen hat. Und ich habe nur dieses Sturzgefahr immer gesehen und habe dann in einem Gespräch aber auch gemerkt, wie wichtig dieser Teppich für sie ist. Es hat für sie so ein Wohlgefühl gehabt, also ein Zuhause sein, alles zu entfernen, was irgendwie bekannt und beliebt und gekannt ist. Das ist ja eigentlich dann das Gegenteil von helfen, weil man diese Behaglichkeit entfernt. Und ich hatte dann mit jemand drüber gesprochen, die gesagt hat, naja, es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass das immer das Beste ist. Gibt es Möglichkeiten, dass du es so, wie es ist, sicherer machen kannst? Also wir haben dann den Teppich versucht, unten festzukleben, ganz ehrlich, damit sie nicht stürzt, weil und genau, das ist eben diese Balance, finde ich, die man erfinden muss zwischen, ich sehe was, was funktioniert nicht, und dann habe ich diese große Alarm, den Alarmknopf
Ja.
irgendwie vielleicht da. Aber andererseits ist auch die Frage, was bringt das denn der Person, wenn es so bleibt, wie es ist, auch wenn es vielleicht in irgendwelchen Kategorien nicht ideal ist, aber für die Person ist es vielleicht gerade richtig.
Jetzt spielt, glaube ich, auch dieses, ja, dieser Rollenwechsel eine ganz große Rolle, oder? Also, dass man Peter, was ist los?
Also Rollenwechsel ist auch wieder so ein, nur wieder alter
Ja.
Stasen. Ja? Also
Ja.
es ist, wir sind immer die Kinder und die Eltern sind die Eltern. Es gibt keinen Rollenwechsel. Die Inhalte der Rollen ändern sich. Ja, das
Okay.
ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir müssen irgendwann, wir übernehmen mehr Verantwortung, wir machen Dinge auf einmal anders. Es fing bei mir an, dass auf einmal ich mir nicht mehr von meiner Mutter in den Mantel habe helfen lassen. Aber da war ich auch schon 40, ja? So,
Ja.
ja?
Ja.
Also das war so das erste Mal, wo ich sage, nein, ich helfe dir jetzt mal. Und einfach da mehr Verantwortung übernehmen, aber immer im Bewusstsein, wir sind die Kinder und das sind die Eltern.
Weißt du, was ich total interessant finde? Also ich habe natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast viele tolle Ratgeber gelesen. Und da war oft eben, ja, waren die Kommentare unter diesen Ratgebern oder unter den Artikeln, waren dann fernab der Realität. Man fühlt sich einfach alleingelassen. Nett gemeinte Ratschläge, aber nicht umsetzbar. Die Theorie ist super, aber die Wirklichkeit ist die Hölle. Das passiert mir auch gerade so ein bisschen wieder, weißt du? Ihr seid ja beide, Peggy, du und auch du, Petra. Und Katrin, du weiß ich jetzt nicht privat, aber du bist in deinem Beruf ja ganz, ganz nah dran an Menschen, die
Richtig.
sich um ihre Eltern kümmern. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, oder? Dass diese gut gemeinten Ratschläge, dass man es eigentlich selbst aus Erfahrung berichten sollte, oder?
Ja, immer. Und ich glaube, ein Ratgeber kann nur eine Anregung sein, eine Idee mitgeben. Also pflegen, sich kümmern, das ist ja immer was total Individuelles. Es muss immer auf die Situation quasi angepasst werden von der Person, die Unterstützung braucht, und auch auf diejenigen, die Unterstützung geben. Und das ist, ich sage sage jetzt leider, ist halt immer ein Weg, den man finden muss. Ich hätte auch total gern so einen Ratgeber gehabt, den ich wie so einen Leitfaden abarbeiten kann und dann mache ich genau das Richtige und war total genervt, als ich gemerkt habe, so funktioniert das halt nicht. Weder mit meiner Mama mit ihrer Alzheimer-Erkrankung noch mit meinem Papa. Wir sind halt nun mal keine Ratgeber-Menschen, sondern wir sind, also wir haben halt andere Herausforderungen und deswegen braucht es da immer so eine Anpassung. Und ja, klar, ich glaube, am meisten nimmt man mit von Menschen, die von ihren Erfahrungen erzählen und kann da Anregungen finden für sich selber. Es ist irgendwie ein Durchwursteln oft.
Ja. Und es ist, glaube ich, auch dieses, also was ich immer erlebe, dieses Thema, sich die Unterstützung auch holen und auch aktiv suchen und auch in Anspruch nehmen. Es gibt viele
Das
Angebote, die
stimmt.
nicht angenommen werden.
Das
Und
stimmt.
da liegt es oft dran, an diesem, auch an diesem Selbstverständnis. Es sind ja bis jetzt le leider immer noch vor allen Dingen die Frauen, die sich kümmern. Und an immer auch das Thema, naja, so schlimm ist es ja noch nicht. Und wenn es mal richtig schlimm ist, dann kann ich ja mal jemanden fragen. Und da muss ich selber durch, das muss ich alleine schaffen, das ist doch Familie, da kann mir eh keiner helfen. Also in diesem, ne, da stecken ganz viele drin und nutzen diese wunderbaren Angebote, die es nicht gibt. Es gibt ja auch viele Unternehmen, ne, die das ihren Mitarbeitenden anbieten. Auch hier, ne, weil wir sind ja im KKH-Podcast, auch da, ne, gibt es wunderbare Angebote. Und ich denke mal, Katrin, ne, dieses, das wirst du ja auch sehen, ne, wer zu dir kommt und manche sagen, oh, wenn ich jetzt eher, ich hätte schon viel eher kommen sollen, ne, oder wenn ich gewusst hätte oder damals hätte ich dich gebraucht.
Ja, richtig, genau. Man muss aber auch trotzdem sagen, es gibt natürlich Hilfsmöglichkeiten, ja, auch was, wenn jetzt ein Pflegegrad besteht, ne, die Leistungen. Aber man neigt natürlich auch immer dazu, weil man ja natürlich das Beste möchte, natürlich alles anzubieten und alles am besten gleich morgen zu etablieren. Und das ist halt so der schmale Grat. Ja, man muss da ganz feinfühlig und mit Fingerspitzengefühl sich vielleicht gemeinsam voranarbeiten und vielleicht auch irgendwie Kompromisse dann natürlich auch mit den Betroffenen besprechen, ja, zu sagen, okay, ich lasse jetzt einmal im Monat erstmal jemand kommen zu Besuchsdiensten zum Beispiel über eine Leistung der Pflegekasse, dass man das langsam etabliert und nicht natürlich, klar, wenn man ja betroffener Angehöriger ist, wird man natürlich am besten alles sofort dann, ne, dem Betroffenen zukommen lassen. Ja, das ist nämlich oft auch dann das Problem dann von einem selbst.
Vor allem muss man ja auch erstmal anfangen, diese Situation zu erkennen.
Richtig.
Oh, das war jetzt nicht einfach nur, dass da mal, ich sag mal, dass sie das zweite Mal nachgefragt hat, sondern wir müssen uns mal ein bisschen um Hilfe bemühen, beziehungsweise wie kann man denn diesem Thema älter werden oder vielleicht auch Hilfe beanspruchen, den Schrecken nehmen? Wie fange ich das an, als Kind meine Eltern darauf anzusprechen? Oder Peggy, vielleicht, wie hast du es gemacht in deiner Praxis? Da warst du ja mit deiner Mutter, du hast es eben angesprochen, bist ja da auch ins kalte Wasser gesprungen eigentlich, ne?
Ja, rückblickend geht es mir, glaube ich, wie fast allen pflegenden Angehörigen. Ich habe da viel zu spät angefangen, drüber zu sprechen. Wir haben viel zu spät drüber angefangen zu sprechen. Und manche Dinge haben wir gar nicht mehr besprochen, weil mein Papa dann auch immer sagte, ja, das hat noch Zeit oder das geht schon noch. Also so dieser Glauben, man denkt ja irgendwie oder man möchte gerne glauben, das bleibt so, das passt so. Und ich habe mit Meine Mama hat die Diagnose Alzheimer mit 55 bekommen und das war für uns alle überraschend. Wir haben davor nie über dieses Thema Pflegen gesprochen. Wenn, dann stand irgendwie so weit der Ferne, dass mein Papa mal Pflege bräuchte, weil er mal einiges älter ist als meine Mama. Aber dass die Mama jetzt erkrankt, also dass es andersrum geht, ja, das stand nicht auf dem Plan, so viel zum Leben. Und dann habe ich mit der Mama, wir sind da irgendwie so reingestrauchelt, wir haben wenig drüber gesprochen und ich habe irgendwann gemerkt, Mist, ich habe es verpasst, bestimmte Dinge mit ihr zu besprechen. Und dann war für mich so dieser Punkt, wo ich dachte, ich möchte nicht, dass mir das mit meinem Papa nochmal passiert. Ich möchte mit ihm bestimmte Dinge ansprechen. Also eben zum Beispiel dieses Thema Pflegeheim umziehen. Wo willst du wohnen? Kannst du dir das vorstellen? Was wäre dir wichtig auch, ne? Falls du mal umziehst, was würdest du dir wünschen? Und ich finde, es ist nochmal eine Sache, das so zu antizipieren oder mit seinen Eltern, für seine Eltern zu entscheiden oder quasi wirklich zu wissen, was die Eltern sich wünschen und mit ihnen mal drüber gesprochen zu haben. Und ich weiß noch, dann habe ich lange überlegt und mir in so einem mutigen Moment gesagt, okay, jetzt reden wir mal drüber. Wir waren zu zweit, das war wie so nach allen Ratgebern gute Umgebung und gesagt, ja, ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Und mein Papa hat nicht gedacht, ja, lass uns mal drüber reden, sondern er war so, willst du mich jetzt ins Heim abschieben oder was? Also,
Genau.
ne, es ist ja auch nicht so, dass dieses Thema irgendwie ein dankbares ist oder dass man da gerne drüber spricht. Und ich glaube, weder als Kind noch als Eltern fällt es leicht, das überhaupt zum Thema zu machen.
Und Petra, du nickst gerade schon. Hattest du auch so einen mutigen Moment oder ging das bei dir und deinen Eltern oder deiner Mutter, glaube ich, war es einfacher?
Also habe das über das Thema der Vorsorgevollmacht auch dann, also mein Vater hatte eine Krebsdiagnose und da war klar, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und das war von jetzt auf gleich. Das war nochmal eine ganz andere krasse Situation, ne? Also da bin ich quasi reingeschmissen worden, so in dieses Thema. Aber das Thema der Vorsorgevollmacht biete ich auch in meinen Beratungen immer an als einen guten Einstieg, weil da hat man quasi so ein Dokument, an dem kann man sich langhangeln. Dann ist man nicht selber derjenige, der die Frage stellt. Ja? Und vor allen Dingen eben nicht so, Vater, du musst jetzt deine Vorsorgevollmacht machen, sondern ich habe da hier in meinem Unternehmen oder ich habe da was gehört, ich habe für mich selber das jetzt mal gemacht. Und wie habt ihr das eigentlich? Wie habt ihr das eigentlich geregelt? Ne? Manche wissen das ja auch gar nicht, was die Eltern geregelt haben. Und dann zu sagen, wir können das ja gerne mal zusammen durchgehen. So, also dem so ein bisschen den Schrecken nehmen von, du musst jetzt deine Vollmacht machen, sondern sagen, ach, schau mal, ich habe das gemacht, ich finde das total praktisch, ich weiß gar nicht, wie ihr euch das vorstellt, ne? Bei euch so.
Sehr, sehr gute Idee, muss ich sagen. Vor allem eigentlich ja auch eine Art und Weise, mit der wir eigentlich durchs Leben gehen, also im Beruf vielleicht oder im Freundeskreis. Komischerweise, ne, fällt es einem bei den Eltern, braucht man erst so einen Tipp, damit man denkt, ja, Mensch, genauso könnte es eigentlich sein, ne? Also mutigen Moment haben, den hattest du, oder halt eben eigentlich locker an die Sache rangehen.
Ja, und was ich jetzt besonders charmant finde an dem, was Petra erzählt hat, dass man es quasi ja beiderseitig auch macht. Also die Vorsorgevollmacht für die Eltern anspricht, aber gleichzeitig auch für sich selber das in Angriff nimmt und damit dem Thema irgendwie ganz viel Normalität gibt. Und
Genau.
also ich meine, Pflege, wir tun immer so, als ob das nur alte Menschen betrifft, ne? Aber jeder kann ja durch einen Unfall, eine schwere Erkrankung pflegebedürftig werden. Und eigentlich sollten wir uns alle irgendwie ab 18 mit diesem Thema beschäftigen. Und gerade wenn man dann sagt, ich habe das gemacht oder ich mache das, ich bin ja von der Firma darauf aufmerksam geworden, wie ist denn das bei euch? Das nimmt ja total viel Druck auch aus diesem Gespräch.
Und es ist auf Augenhöhe, ne? Das ist
Mhm,
das.
das
Genau.
stimmt.
Ja.
Genau. Katrin, ich würde dich gerne nochmal dazu holen und ein bisschen mehr aufs Kümmern eingehen. Welche Hilfsangebote, Petra hat gerade schon gesagt, da gibt es eine Menge, die werden aber alle noch nicht so richtig angenommen. Vielleicht macht ihr es mal im Doppelpack, Petra und Katrin. Was gibt es denn für Hilfsangebote für Elternkümmerer, um es mal mit deinem Buchtitel zu sagen, Petra?
Also ich würde natürlich, Entschuldigung.
Nee,
Ja,
genau.
Katrin.
Katrin, fang ruhig an.
Okay, naja, man muss natürlich immer die individuelle Situation sich anschauen, ne? Weil, wie gesagt, nicht alle Hilfsmöglichkeiten sind für jeder Mann und jede Frau, ja. Also ich würde natürlich erstmal niederschwellig vielleicht anfangen, dass ich vielleicht Bekannte oder Freunde oder solche niederschwellige Betreuungsdienste mit einbinde, um da einfach so einen Schritt vor den anderen zu gehen, ja, und nicht gleich überfallsmäßig natürlich dann Betroffene zu überfahren, ne?
Darf ich da mal kurz eine Rückfrage stellen? Ich bekomme oft irgendwie so Nachfragen, wie finde ich denn so einen Betreuungsdienst oder wie finde ich denn jemanden? Hast du da
Ja.
einen konkreten Tipp?
Ja, also bei uns auf der KKH-Homepage, da gibt es den Pflegelotsen und da kann man solche Nachbarschaftshilfen oder Pflegedienste finden, die man dann auch kontaktieren kann für solche Besuchsdienste zum Beispiel oder hauswirtschaftliche Unterstützung, solche Dinge.
Okay, danke.
Petra, willst du noch mal übernehmen? Hast du noch Tipps für Hilfsangebote?
Ja, also es gibt ja auch sehr viele Unternehmen, die zum Beispiel ihre Mitarbeitenden unterstützen in diesen Angeboten. Manchmal sind die Angebote vielleicht ein bisschen versteckt im Intranet oder diese, weil die haben einfach im Unternehmen, was ja jung dynamisch ist, hat das Thema, sobald man da Pflege sagt, dann fallen alle in Tiefschlaf. Ja? Deswegen ist ja auch der Begriff Eldercare, ne? Das ist dann so ein bisschen, dann kann man zumindest schon mal so, hä, so ein bisschen Interesse wecken. Aber ich würde auch gerade, also für die alle, die im Berufsleben sind, sich mal erkundigen, Personalberatung oder bei Betriebsrat oder BGM-Maßnahmen, also da in dem Bereich, sich da wirklich mal schlau machen. Und dann gibt es natürlich auch freie Beraterinnen, ne? Also da muss man eben schauen, wie das passt. Und ich denke mal, klar, erstmal sich mal einen Blog anschauen oder ein Buch lesen und dann aber sagen, okay, was interessiert mich oder was betrifft mich vor allen Dingen? Es gibt ja, ich meine, das Kümmern hat ja auch diesen emotionalen Aspekt. Und wenn es dann darum geht, okay, wie komme ich mit meinen Schuldgefühlen zurecht? Wie kann ich mich abgrenzen? Ne? Also, wie kann ich selber für mich sorgen, damit ich nicht vor die Hunde gehe? Oder nicht, also, und ich habe in einer Beratung also mal eine krasse Frau gehabt, die hat gesagt, okay, ich wünschte, ich würde selber eine schlimme Krankheit bekommen, damit ich mich nicht mehr um meine Mutter kümmern muss. So. Also auch das, wie groß dieser Schmerz ist und dieses nicht gesehen werden und dann nicht rauskommen und das Gefühl, in der Falle zu stecken. Und das ist mir halt immer ein großes Anliegen zu sagen, okay, wir müssen da einfach, es gibt Möglichkeiten für alle Seiten, sich abzugrenzen. Und du hattest ganz am Anfang, Denise, gesagt, okay, müssen wir uns überhaupt kümmern oder nicht? Ja, der erste Satz in meinem Buch heißt, Sie müssen sich nicht um Ihre Eltern kümmern. Sie können sich dafür entscheiden. Ja, und das ist der Punkt. Je mehr Freiwilligkeit da drin ist, warum kümmere ich mich überhaupt? Mache ich das, weil ich es muss und weil alles verlangen und ich überhaupt keinen Bock habe? Und ich da vor die Hunde gehe oder weil ich sage, nein, ich möchte einfach was zurückgeben und möchte da sein. Und dann ist die Frage, wie? Ne? Und da kann man dann an der Stellschraube drehen.
Und dann ist ja die Sache, Petra, du hast gerade schon von deinem Buch gesprochen, Eltern begleiten, Fallen vermeiden, Überlebenstipps für Elternkümmerer. Da steht auch drin, sich um die alten Eltern zu kümmern und gleichzeitig gut für sich selber zu sorgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist so mit der Schlüsselsatz eigentlich. Mir muss es bei dem Ganzen auch wirklich richtig gut gehen bei allem. Was ja nicht heißt, Peggy, du nickst schon, dass es nicht auch mal schwierige Situationen geben darf. Aber wir sprechen ja heute über das Thema, meine Eltern lassen keine Hilfe zu, Kommunikation bei Ablehnung. Also das ist ganz, ganz schwierig, oder, Peggy?
Ja, total. Und was ich jetzt gerade sehr gespürt habe, ist der Aspekt der Gefühle oder der Emotionen, die da mitschwingen, wenn wir uns kümmern. Genau, also es ist eben nicht nur, also und gerade wenn wir jetzt unser Thema anschauen, meine Eltern wollen nicht oder lehnen die Ideen ab, das ist ja irgendwie auch eine krasse Zurückweisung.
Total.
Und
Und da ist ja alles bei Wut, Traurigkeit, ja, oh,
genau,
furchtbar.
es ist irgendwie so eine Art Ohnmacht und ganz krasse Hilflosigkeit. So habe ich das phasenweise empfunden und habe mich selber zurückgesetzt gefühlt. Und ich finde gerade so diese Gefühle beim Kümmern, Pflegen, unsere Emotionen, darüber wird viel zu wenig gesprochen und es ist viel zu wenig Thema. Also dass da einfach viele Gefühle sind und die auch eine absolute Berechtigung haben. Also, dass ich natürlich wütend sein darf, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn mein Vater vielleicht in einer krassen Ausnahmesituation ist, aber das Angebot trotzdem nicht annehmen will. Also, dann ist es natürlich auch voll gerechtfertigt, finde ich, dass man für sich sauer ist, die Frage, wie man dann damit umgeht. Aber da geht es dann auch wieder darum, sich mit der Rolle zu beschäftigen. Also, wer bin ich denn als Tochter? Warum mache ich, was ich mache? Und was kann ich denn überhaupt leisten? Also, mir hat es total geholfen, mit anderen Menschen zu sprechen und mir überhaupt klar zu werden, wo ist denn überhaupt meine Grenze auch? Also, was kann ich denn wirklich leisten? Und wo ist mein Papa auch einfach für sich selber verantwortlich? Und wenn er das so entscheidet, dann ist das seine Entscheidung. Und dann ist es so, dass dieses Annehmen.
Oh Gott, ja, ich weiß, also ich quäle mich wirklich mit dir durch diese Sätze, weil ich es so nachvollziehen kann. Wenn er das so entscheidet, dann ist das halt eben so, ne, Petra?
Genau. Und Peggy, was kann ich leisten? Ne? Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber ich setze noch einen drauf. Eigentlich geht es darum, was will ich leisten? Und da kommt nämlich dann noch der Punkt, okay, ich könnte das zwar alles machen. Und das Problem ist auch, man rutscht da ja langsam auch so rein in dieses sich kümmern und dann, ach, du kannst das so gut und dann kommt kein anderer. Ne? Deswegen ganz wichtig, nicht alles, was ich gut kann, muss ich auch tun. Ja, und das ist dann auch nochmal, ja, ich kann am besten das Marmeladenbrot schmieren für meine Mutter, ja, und wenn jemand kommt und da Nutella anbietet, das ist ganz furchtbar, ja, okay, ja, aber das geht manchmal wirklich so rein, dass, ne, dass dieses Hilfe annehmen oder das Gefühl, ich bin alleine und keiner hilft mir,
Ja.
ne, dann auch so einen Punkt hat, ja.
Peggy, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Meine Eltern werden alt, 50 Ideen für ein gutes Miteinander. Und zum Beispiel gibt es da ja den Tipp, eine Reisetasche für den Notfall zu packen. Denke ich an eine Reisetasche, die, wo ich vorgeschlagen hätte, die zu packen. Okay, dann wäre das Gespräch, glaube ich, nicht gut geendet mit meinem Vater. Aber bei den 50 Tipps, da sind wahrscheinlich auch ganz viele, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten dabei, die vielleicht emotional weiterhelfen. Kannst du da mal so ein paar praktische Beispiele nennen?
Also da sind ganz viele verschiedene Tipps dabei.
Ja.
Es geht um die Kommunikation, also wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Es geht ganz viel, aber auch um, was kann ich gemeinsam Schönes erleben? Und da beziehe ich mich viel auf quasi die Lebensgeschichte, Geschichte beziehungsweise Biografiearbeit. Also in der Geschichte der Eltern zu schauen, was haben sie gerne gemacht, was sind ihre Vorlieben, wie ticken sie so, und das auch irgendwie bewusst zu machen oder vielleicht nochmal zu suchen und neu zu nutzen für, wenn Pflege halt mal notwendig ist oder die Person auch nicht mehr so große Ressourcen hat, als Möglichkeit quasi schöne Momente zu schenken. Und die Idee mit der Reisetasche, also mein Papa fand das total unnötig, ehrlich gesagt, als
Ja,
wir gesagt
genau.
haben, wir können so eine Reisetasche packen, was soll das denn? Aber als die Mama ins Krankenhaus musste, in einer Notfallsituation, war es total hilfreich, dass meine Schwägerin und ich diese Tasche einfach gepackt hatten und die wo stand.
Was mich ganz doll berührt hat zum Beispiel, und das ist, glaube ich, das, was deine Geschichte ausmacht und auch dieses Buch. Da schreibt jemand ganz dolles Lob für dich, für die organisatorischen und auch medizinischen Tipps, aber du erinnerst auch immer daran, macht euch noch eine schöne Zeit miteinander. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne?
Ja, weil ich, also das geht immer so sehr unter, auch wenn wir über das Pflegen sprechen. Wir sprechen über die vielen Herausforderungen, wie schwer es ist. Und ja, es ist schwer und ja, es ist herausfordernd. Und ich hätte mir wirklich was anderes gewünscht, als die letzten Jahre mit meiner Mama in so einer Pflegesituation zu sein. Aber trotzdem gibt es in all dem auch immer schöne Momente. Und ich war da irgendwie so ein bisschen überrascht, weil alles irgendwie immer schwer war. Und ich gedacht habe, hey, wir haben doch aber auch ganz, ganz schöne Momente. Ich habe die Nähe von meiner Mama erst so richtig schätzen gewusst, in dieser Pflegesituation. Und deswegen ist es mir auch immer ein Anliegen zu zeigen, was auch noch da ist. Und ja, ich möchte nicht sagen zu motivieren, aber vielleicht dass jeder reflektiert, was denn da noch da ist. Ich sage nicht, dass alles schön ist. Das nicht, aber es ist eben ein sowohl als auch.
Petra, willst du noch drauf eingehen?
Ja, also gerade in der Begleitung von Menschen, unterschätzen wir ganz oft, wie wertvoll es ist, unsere Nähe zu schenken. Einfach diese Präsenz, mit jemandem präsent sein. Also ich habe das auch erlebt, auch meine Schwiegereltern auch begleitet. Und mit meinem Schwiegervater habe ich in einem, der war dann im Pflegeheim schon, und ich habe neben ihm gesessen und habe gestrickt. Und er hat mir die Wolle, den Wollfaden angereicht, ja, weil er ist auf dem Bauernhof groß geworden mit vier Geschwistern, und das war sowas, was er so kannte. Er hat sich nützlich gefühlt, da mussten wir nicht viel reden, Und das war so ein inniger Moment. Und so, und von außen drauf geschaut, was machen die denn da? Ne? So. Und da immer zu sagen, okay, sich wirklich sich trauen, in diese Nähe einzutauchen und auch der Intuition zu folgen oder dem Herzen und sagen, selbst wenn jemand sagt, okay, ich plane jetzt noch mal eine nächste Kanutour, ja, und weiß genau, der kommt nie wieder aus diesem Land da raus, trotzdem sagen, ach komm, dann bringe ich dir mal so eine Zeitschrift mit und wir schauen uns die zusammen an. Es geht dann nicht mehr um den Inhalt, sondern um das Gefühl und das Herz und das Miteinander.
Und es geht vor allem nicht um den Perfektionismus, den ich für mich vielleicht gerne hätte, ne? Als Tochter, als Sohn, als pflegender Angehöriger. Petra, du schreibst auch in deinem Buch, dass es wichtig ist, gut informiert zu sein über altersbedingte Veränderungen. Wie google ich das? Altersbedingte Veränderung? Oder kannst du es jetzt
Bitte
schon mal
nicht, bitte nicht. Nein. Aber zumindest, das gehört auch mit zum sich selber vorbereiten. Ne? Was könnte, also nicht jetzt googeln, was kann alles schlimmstenfalls passieren. Ne? Das auf keinen Fall, sondern.
Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass die Frage nicht ganz ernst
Ja,
gemeint
genau.
war.
Sondern immer überlegen, okay, also der wichtigste, also eine wichtige Frage ist immer, unter welchen Umständen ergibt dieses Verhalten einen Sinn? Ja, also das zieht sich, ne, das kann es in Demenzen noch umso mehr, aber auch schon vorher, wenn jemand irgendwie sagt, nein, ich gehe jetzt nicht mit dem Rollator raus, ja? Sowas, ja, also da ist so dieser Gedanke, da ist einfach, ist es so wichtig, wie stehe ich vor den anderen da, die Würde davon, oder auch ich gehe nicht mit dem Rollator aus dem Haus, was sollen die Leute sagen? Ja, da ist ja oft, oh, die Leute, und da kann man sagen, naja, der stelle ich nicht so an. Oder aber auch verstehen aus dem Hintergrund, okay, vielleicht ist da eine Flucht-Vertreibungsgeschichte. Und da ging es darum, bloß nicht aus der Reihe zu tanzen, nicht aufzufallen. Ja? Dazu gehört dann auch, was weiß ich, das Brot im Schrank horten und solche Sachen. Ja? Und dann nicht sagen, hey, Mensch, Mama, sondern irgendwie so, und dass man das irgendwie regeln kann. Ja? Also immer unter welchen Umständen ergibt dieses Verhalten einen Sinn? Also das finde ich so eine Leitlinie und da kann man ganz viel drunter packen.
Finde ich, hat mich gerade getatscht, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Beispiel, meine Großtante kam immer an mit Jutebeuteln, da war Butter drin und Kaffee. Und ich hatte die Schränke voller Kaffee und Butter und die ist zum Teil ranzig geworden und eingemachte Bohnen. Und es hat nie jemand gegessen. Und ich, Tante Betta, jetzt, ich möchte den Scheiß nicht mehr haben, auf Deutsch gesagt. Damals war ich sehr viel jünger, muss ich dazu sagen. Und das macht jetzt tatsächlich totalen Sinn, weil sie ist natürlich im Krieg groß geworden und es hat mich gerade echt getatscht,
Ja.
Petra, muss ich sagen.
Ja, also
Katrin,
und das ist auch, auch da, dass man sich nicht sagt, okay, Mensch, sich für hinterher noch jetzt die Peitsche gibt und sagt, oh, das habe ich damals falsch gemacht, sondern sagen, okay, ich bin jetzt weiter. Vielleicht noch ein Beispiel, was
Sehr
wirklich ganz
gerne.
interessant ist, von meinem Vater, der hatte dann ja auch durch seine Krankheit demenzielle Erscheinungen und der war immer ein Handwerker, ne? Der war immer absolut hilfreich für alle. Und irgendwann ist er in den Keller gegangen, ging gerade noch so und hat Hammer und Nagel geholt und diesen Nagel mitten in die eiche Wohnzimmertür reingehauen. So. Und das
Oh,
war so okay, ja. Aber er hat gesagt, ja, und hat dann noch so ein Paketband geholt und ne, so. Und hat gesagt, ja, was ist, ja, ich muss doch jetzt die Wäscheleine aufhängen. So. Mein Vater ist aus Schlesien vertrieben worden und war dann auf der Flucht mit 12 Leuten in einem Zimmer. Und dort wurde auch die Wäsche gewaschen. Und da er immer ein super hilfsbereiter Mensch war, immer und ne, bis zum Schluss geblieben ist, wollte er uns helfen, die Wäsche aufzuhängen. So.
Das geht in die Richtung, Peggy, von der du vorhin so ein bisschen gesprochen hast, ne? Also so die Geschichte nochmal. Ich meine, ihr sprecht jetzt beide von Personen, die mit Demenz oder an Demenz erkrankt sind, aber das geht wahrscheinlich auch ohne Demenz zu haben, dass man mal über das Leben spricht. Was war, als wir Kinder vielleicht noch nicht da waren, ne?
Ja, also das ist ja ein Bereich, über den man oft gar nicht so richtig viel weiß oder es vielleicht so wegwischt als die alten Geschichten und immer erzählt der Vater das Gleiche. Und klar, ich kenne auch die immer gleichen Geschichten von meinem Papa, die mich, als ich jünger war, dachte, ach, schon wieder. Und jetzt denke ich aber ganz oft, da liegt auch eine ganz große Erklärung drin in diesem vermeintlichen Starrsinn oder warum er sich nicht helfen lassen möchte. Also mein Papa ist auch ähnliche Geschichte, glaube ich, wie bei dir, Petra, vertrieben ist. Also die Eltern sind Mutter gestorben, Vater war nicht da, war mit seinen Geschwistern auf sich gestellt, waren wirklich alleine und die mussten halt auch lernen, ich muss das alleine durchziehen. Ehrlich gesagt, kein Wunder, warum er jetzt mit 85 unbedingt immer noch der Meinung ist, ich schaffe das doch alleine, weil er alles in seinem Leben alleine geschafft hat. Und er das total zu schätzen weiß, dass ich ihm helfen möchte, aber natürlich dieses Muster da ist und ist da schon von mir eher so ein sanftes Angehen braucht oder auch eine ganz andere Kommunikation, wenn ich Dinge vorschlage. Und es ist so ein Lernprozess gewesen von, willst du nicht mal das machen oder das wäre doch gut zu, wie wäre es denn, vielleicht probieren wir das mal, könntest du dir das vorstellen, was wünschst du dir? Also, und da sind wir wieder bei der Augenhöhe, Petra, eigentlich ne, aufeinander zugehen und zu hören, was braucht denn die Person tatsächlich?
Ja. Und
Ja.
da, Denise, bin ich noch da.
Ja,
Gleich
natürlich,
dazu,
gerne.
ne? Manchmal hilft es auch zu sagen, boah, wie schaffst du das eigentlich alles, was du da machst? Mir wäre das zu viel. Wie kriegst du das alles hin? Und dann kommt dann manchmal, oh ja, manchmal ist es echt viel. Ja? Und dann kann man sagen, ja, was ist denn besonders doof? Und nicht zu sagen, ich übernehme jetzt alles, sondern weiterhin noch sich zurückzunehmen und sagen, okay, ah ja, also was ist denn besonders doof? Ich kann mir vorstellen, was weiß ich, die Mülltonne immer rausbringen oder so. Nee, das schaffe ich schon. Aber irgendwie dieser Rasen, oh, das wird mir echt zu viel. So. Und dann sagen, also wenn du magst, kann ich ja mal schauen, ob wir jemanden organisieren, der den Rasen macht. Ne? Oder oder ich dir was abnehme oder ob nicht was abnehme, da ist schon wieder das Wort
Ja.
wegnehmen, ne? Sondern ob ich dir zum Beispiel die Wasserkästen, dass ich die jetzt besorge, dass du die nicht schleppen musst. Ne? Also da wirklich aber dieses, wie schaffst du das eigentlich? Diese Frage. Und am besten, wenn man irgendwo irgendwie beim Kaffee irgendwo sitzt, einfach nochmal das so in der schönen Situation, die nicht so Mutter, wir müssen reden, ja?
Naja, und überlegt euch mal, du kommst rein, sagst, oh, hier sieht's ja wieder aus. Ich glaube, ich
Genau.
helfe dir mal, den Rasen zu mähen
Ja.
oder so. Wupp, geht
Genau.
sofort die Wand
Ja.
runter. Ich glaube, in welchem Alter? Und das hat mit Altersstarrsinn dann eben nichts zu tun, ne?
Genau. Ich wollte gerade sagen, da muss man ja nochmal die Perspektive wechseln. Wenn uns das jemand sagen würde, würden wir auch sagen, ja, nein, danke.
Ja, also
Aber
wirklich
vielleicht,
das, ja.
genau, aber vielleicht ist es das wirklich, diese Perspektive einfach mal zu wechseln. Ich fand das super, super, Petra, ein toller Tipp. Jetzt liest man auch ganz viel geduldig sein. Ich übe das seit 44 Jahren, geduldig zu sein. Ich erhoffe mir von euch jetzt einen ganz praktischen Tipp. Wie bin ich geduldig mit meinen Eltern? So, legt mal los.
Ja, also.
Ja.
Ja.
Ich meine anders die Frage, ist es euch beiden geglückt im Umgang mit den älteren Personen, die ihr zum Teil gepflegt oder um die ihr euch gekümmert habt?
Naja, manchmal, manchmal nicht. Und das mit der Geduld ist, glaube ich, weiß nicht, wir haben da so ein Ideal, man muss immer geduldig sein, es funktioniert nicht. Ich habe gemerkt, ich kann geduldiger sein, wenn ich entspannter bin. Als ich das mal gemerkt habe, das ist für mich tatsächlich so ein Schlüssel. Wenn ich total im Stress bin, bin ich wahnsinnig ungeduldig, egal ob jetzt mit meiner Mama oder auch mit meinen Kindern. Und je mehr irgendwie ich irgendwie auch Ruhe habe oder mir Ruhe nehme, umso besser klappt das mit der Geduld. Das ist jetzt auch kein ganz konkreter Tipp, ne? Aber
Nee, aber
da
ich
gibt's
kann auch
es
keinen, glaube ich. Da
total.
gibt es auch nicht den Masterplan
Nee.
für dieses geduldig sein, sondern einfach dann vielleicht auch einfach die Zeit gebe. Vielleicht ich nehme Hilfe an, das muss ja auch reifen. Ja, und wenn ich dann, so wie du sagtest, Peggy, dann auch entspannter da rangehe, ja, in Form von, okay, ich lasse ihn jetzt erstmal sein, so wie es jetzt aktuell ist, und versuch's dann halt in ein paar Wochen nochmal mit dem Thema. Der Gedanke muss sich ja natürlich auch bei den Betroffenen erstmal setzen. Und dann muss ich auch damit auseinandersetzen, ja, dass es vielleicht nicht mehr so geht, wie ich das kannte. Ne?
Ja, wie ist denn das, Katrin? Ich überlege mir gerade, gibt es so Angebote als ja für pflegende Angehörige oder auch für Kümmerer, dass eben die Frage,
Ja.
die seitens einer Krankenkasse vielleicht, die man da in Anspruch nehmen kann?
Genau, also bei uns bei der KKH gibt es natürlich diese Pflegekurse. Das sind auch so Gruppenangebote beziehungsweise Online-Pflegeseminare, dass man sich da auch einfach ein bisschen Wissen aneignen kann. Ja, dann würde ich natürlich auch vielleicht in der Gemeinde, in der ich lebe, vielleicht mal nachfrage, was gibt es denn da für Angehörigengruppen, Pflegestützpunkte, die vielleicht auch solche Gruppen anbieten, dass man da einfach sich auch austauschen kann, ja, und vielleicht gemeinsam dann im Gespräch neue Lösungsansätze gewinnen kann, ja, weil es ja ein Erfahrungsaustausch dann auch einfach ist.
Petra, und du bist ja Angehörigencoach. Wann kann ich dich in Anspruch nehmen? Wie mache ich das? Und was gibst du mir?
Also,
Außer diese großartigen Tipps, also die muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt schon klasse.
bis auf das, genau, was machst du dann noch? Genau. Also,
Nein, aber ich wollte
ja.
eigentlich so ein bisschen auf dieses, du hältst auch mal Händchen, oder? Im
Ja.
übertragenen Sinne, oder?
Ja. Also, genau, letztendlich geht es dann eben ganz individuell auf die Situation. Ne? Das ist das Wichtige. Und das Gute, das sind auch, was weiß ich, zwei Termine und dann ist schon so viel sortiert und einfach mal klar gesagt. Und was ich erlebe, ist, dass die Menschen, wenn ich ihnen sage, du musst dich nicht kümmern, du kannst dich entscheiden, allein dieser Satz, der erstmal so, oh Gott, ja. Und
Genau.
dann aber sagt, naja, aber wenn ich nicht muss, also gar nichts machen will ich ja auch nicht. Und dann, ja, aber das könnte ich ja machen. Also da kommt so viel Erleichterung auch rein. Und auch das gesehen werden in dieser ganzen, in dieser ganzen Situation. Und auch das Thema Geduld. Also wir sind ja nicht alle Mutter Teresa, nur weil wir jetzt auf einmal uns um jemanden kümmern. Ja? Und das ist auch nicht das Ziel. Also auch da geht es dann um Strategien zu sagen, oh, das nervt mich so jedes Mal wieder. Und dann zu sagen, gut, dann überlegen wir, wie kann diese Wut auch mal raus, die auch da sein darf. Mein Gott, jetzt habe ich das alles organisiert, man hat es wieder abgesagt. Das kann doch nicht sein. Ja, und da überlegen, ja, was kann ich da machen? Im Auto mal laut schreien, Musik aufdrehen, im Wald gehen oder so,
Ja.
da Dinge zu finden und wirklich auf diesen Punkt zu kommen, okay, warum kümmere ich mich überhaupt und was sind die Gründe? Und da, also da gehen wir auf alle Fälle ganz tief, also wirklich richtig rein in dieses Thema. Um zu sagen, okay, was sind die Gründe, weil ich es muss, ich bin die Tochter, ich wohne am nächsten dran, es macht ja sonst keiner, meine Eltern verlangen es und ne, und schon ist es so, ich bin ja gefangen, ich muss. Und die andere Seite, aber die Freiwilligkeit, naja, ich möchte irgendwie schon gern was zurückgeben. Und es ist mir auch wichtig, es gehört zu meinen Werten. Ich möchte meinen Kindern auch zeigen, wie Familie geht. Also da gibt es immer auch Gründe, die dann sind, ja, aber. Das also ganz gar nicht machen will ich ja auch nicht. Und dann zu sagen, okay, und jetzt und zu konzentrieren auf das, warum will ich es, um erstmal diese Freiwilligkeit reinzubringen. Dann schauen wir uns an, welche Erwartungen sind denn da überhaupt? Erwartungen, die andere an mich haben, ne? Du musst, du sollst. Erwartungen, die die Gesellschaft hat. Ja? Gerade wenn man in so einem kleinen Ort ist, je kleiner der Ort, umso größer der Druck,
Oh
ja.
ja.
Ja, wenn du dann vorbeikommst und deine Mutter besuchst und die Nachbarin kommt, ach, bist du auch mal wieder da? Ja, so. Dann Geschwister, ganz große Quelle kann das von Hilfe, aber auch von Stress sein, ja. Es ist auch deine Mutter, ja, so diese Themen. Und also da sich die Erwartung anzuschauen und auch die Erwartung, die ich selber an mich habe. Ich muss das schaffen, ich muss da alleine durch. Ne, also ich bin das quasi schuldig und sich das mal anzuschauen und wirklich sich, also ich mache auch einfach ich öffne einfach so einen Raum, wo man sich das auch traut, sich das mal anzuschauen.
Ja.
Ja, und gebe dann auch gleichzeitig noch die Ermutigung mit und dann gibt es einfach erste Schritte, die wir da gehen können.
Das war schon ein tolles erstes Schlusswort, ihr Lieben,
Okay.
denn wir sind tatsächlich am Ende. Wie viele Wochen habt ihr Zeit, dass wir noch
Genau.
weitere 120 Folgen aufzeichnen können? Weil ich glaube, es gibt wirklich noch ganz viel zu dem Thema zu erzählen, aber ganz wichtige Aspekte habe ich schon mit rausgenommen. Zum Beispiel, was ich euch noch kurz sagen wollte, diese Ratgeber, wo ich gelesen habe und alle schrieben, Theorie ist super, Wirklichkeit ist aber ganz anders. Alle Kommentierenden, also es wurde immer mehr in den Kommentaren, sagten dann, es ist total erleichternd zu lesen, dass es anderen auch so geht. Sie freuen sich, dass sie Menschen gefunden haben, die die gleichen Probleme haben. Also unterm Strich sage ich mal, der Austausch ist ganz, ganz wichtig, wenn man in dieser Situation steckt. Selbstfürsorge, auch wirklich ein Wahnsinnsstichwort. Wann geht es mir eigentlich gut? Und ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, Petra, man kann das machen. Man muss es nicht. Und dann gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, Hilfe anzunehmen. Ich würde jetzt gerne das Schlusswort zuerst an dich, Katrin, und dann an dich, Peggy, richten. Magst du anfangen, Katrin?
Ja, ich bedanke mich für den tolle und rege Austausch. Ich konnte natürlich auch wiederum Sachen mitnehmen für meine Beratung, ja, und bin da auch nochmal ein bisschen vielleicht bei dem einen oder anderen wachgerüttelt worden, ja, wo ich mal vielleicht auch nochmal einen Gedanke dran setzen kann, weil im Alltag oder im täglichen Tun gehen ja doch der ein oder andere Dinge auch unter, ja, und das war jetzt echt nochmal guter Input, da nochmal vielleicht auch über manche Sachen nochmal anders anzugehen oder dran zu denken.
Und wenn du noch mehr Input brauchst, den Link für die beiden Bücher von Petra und von Peggy, den setzen wir einfach mal unter den Podcast,
Perfekt.
weil das ist wirklich keine, wie du es mal gesagt hast, Petra, KI-generierten Ratgeber, sondern das sind wirklich mit Emotionen geladene, ja zum Teil auch Geschichten und Tipps. Peggy, dein Schlusswort.
Ja, die Katrin hat gerade, ich glaube, im letzten Satz war drin, es vielleicht auch mal anders zu probieren oder anders zu sehen. Ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn die Eltern die Hilfe nicht annehmen, ne, was ja irgendwie unser Thema ist und man da selber frustriert ist, sich hilflos fühlt, genervt ist, was auch immer alles damit einhergeht. Also zu gucken, warum ist es so, was steckt denn dahinter? Die Perspektive zu wechseln, sich das auch mal zu trauen und sich die Zeit zu nehmen, hineinzufühlen, wie geht es denn meiner Mutter, meinem Vater damit? Und sich ja, trauen, neue Wege und vielleicht auch kreative, andere Lösungen zu finden, wenn es nicht so ist, wie man sich das mal vorgestellt hat oder wie man es im Ratgeber gelesen hat. Ja, seinen Weg gehen, mit anderen Menschen drüber sprechen, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, weshalb es uns irgendwie oft so schwer fällt, weil jeder denkt, er muss es mit sich selber ausmachen. Und diesen Glaubenssatz nach, ich muss das doch alleine hinkriegen, das schafft auch jeder auch. Aber das ist einfach, also wir haben es jetzt ja gemerkt, das beschäftigt uns alle irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, nur wenn wir darüber sprechen und uns austauschen und auch gute Geschichten, aber Herausforderungen teilen, dann kann eigentlich jeder nur davon profitieren.
Und uns einfach von unserem Perfektionismus verabschieden. Ich danke euch, ihr Lieben. Es war ganz großartig. Wir hören uns in den nächsten mindestens 97 Podcasts zum Thema.
Gerne.
Macht's gut und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke
Okay,
dir.
danke.
Tschüss.
Tschüss.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.